Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek, eure persönliche Ernährungserklärerin. Ich bin Ernährungstherapeutin von Beruf und beantworte den ganzen Tag Fragen. Und heute habe ich mal zu zwei rausgesucht, die so ein bisschen zu... Ich bin kurz davor, dass ich eine Kategorie einführe, die heißt Hype oder gute Idee. Dass man einfach diese Sachen, die man so im Internet, in den Social Media dauernd um die Ohren gehauen bekommt, mal anschaut, ob das eine gute Idee ist oder man das lieber nicht machen sollte, weil ihr kriegt zwar immer was, dauernd wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und ich bin ist total klar, es schaut vieles vielversprechend aus, man ist dann ein bisschen verunsichert, soll man das machen, soll man das nicht machen und dafür bin ich da, um euch da zu helfen. Wir gehen nämlich heute zwei Themen an und zwar einmal reden wir über Rohkost, dann reden wir über Gluten und dann habe ich noch eine passende Regalfrage zum Thema Gluten für euch. Fangen wir mal mit der Rohkost an. Die Christine auf YouTube hat mir geschrieben und sagt, kannst du noch mehr auf die Rohkost bzw. roh-vegane Ernährung eingehen? Verschiedene Influencer, die sie mir aufgezählt hat, haben ja mega Erfolge damit, heilen alle Krankheiten, sehen top aus, haben eine wunderschöne Haut, keine Wechselbeschwerden, wobei drei von den vier, die sie aufgezählt haben, sind Männer. Da wird es eher eng mit Wechselbeschwerden, aber okay, keine Wechselbeschwerden und integrieren auch immer wieder wochenlange Saftkuren, also muss ja was dran sein. Ich nehme davon an, gehe davon aus, dass es ein bisschen sarkastisch gemeint ist, aber schauen wir uns an, also was ist dran an Rohkost, roh-veganer Ernährung, wo man wirklich nur rohes Obst und Gemüse und ich glaube auch gekeimte Samen und Hülsenfrüchte isst, wenn ich das so weiß, aber weil ich muss gestehen, irgendwann in den frühen 1990er, ich bin schon alt und dieser Trend, den gibt es schon auch sehr lange, habe ich das auch mal gemacht. Und dann hatte ich Untergewicht, massivstes. Dazu kommen wir noch. Okay, also ich verstehe das total. Es wird einem gezeigt, die Leute haben Wahnsinnserfolge scheinbar, diese ganzen Sachen. Sollte man das auch machen? Solltest du umsteigen? Solltest du vegan sein und vor allem roh vegan? Und das Wichtigste, was man zuerst einmal wissen muss, das nennt man den sogenannten Survivorship Bias. Das heißt, du siehst nur die, die überlebt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die da gut rausgekommen sind. Die Tausenden oder Zehntausenden, die Haarausfall hatten, dauermüde sind, ihre Zahnschäden hatten und Osteoporose gekriegt haben, die siehst du ja nicht, weil die zeigen sich ja nicht so sehr. Ja, und da gibt's auch, komm noch später dazu, da gab's sogar eine Influencerin, die roh vegan war, die dann sogar daran gestorben ist. Also, man sieht nur die, bei denen es gut gegangen ist, man sieht die anderen nicht. Und dann denkst du, naja, aber wenn es bei dir auch gut geht, vielleicht ist das eine gute Idee. Klar, es funktioniert nicht für jeden, aber vielleicht ist es gut, wenn dass man das macht. Und deswegen möchte ich Survivorship Bias noch einmal ein bisschen erklären. Und da gibt es ein klassisches Beispiel, das ich auch sehr gut finde. Und zwar im Zweiten Weltkrieg haben sich die Ingenieure in Amerika angeschaut, von den Flugzeugen, die aus dem Kampf zurückkehren, wo die Einschusslöcher waren, wo die Schäden waren, um zu schauen, kann man dann die Flugzeuge so verbessern, dass sie dort noch quasi widerstandsfähiger sind. Und die Flugzeuge, die aus dem Kampf zurückgekommen sind, hatten Einschusslöcher vor allem auf den Tragflächen. Und dann hat man sich überlegt, ob man diese Tragflächen, wie man die verstärken kann, verbessern kann überhaupt. Und das war der Riesenfehler, denn das sind die, die zurückgekommen sind. Die, die nicht zurückgekommen sind, hatten die Einschusslöcher am Rumpf. Und deswegen sind sie nicht zurückgekommen. Also es wäre absolut sinnlos gewesen, die Tragflächen zu verstärken und zu verbessern, weil die waren gar nicht das Problem. Und warum das jetzt bei euch auch wichtig ist, das sind Menschen, die ihr da im Internet seht, die sind erstens einmal denen, denen schlecht geht, die zeigen sich nicht. Und denen geht's gut, aber du weißt nicht, ob es denen gut geht deswegen, weil sie roh vegan sind oder obwohl sie, zum Glück, obwohl sie roh vegan sich ernähren, denen geht's noch gut. Das weiß man nicht. Das ist eben, das sind die Flugzeuge, die zurückgekommen sind. Und die haben Einschusslöcher an den Tragflächen. Aber sind sie zurückgekommen, weil sie das hatten oder obwohl sie das hatten? Ja? Deswegen, das ist einmal das Erste. Und wie gesagt, da gibt's eben diese Influencerin, deren Namen ich nicht kannte, aber ich habe das damals auch gelesen. Das war weiter unten, habe ich den Namen aufgeschrieben, irgendwo. Sanna Samsonova, hieß Sanna Dart, scheinbar da oder so ähnlich. 2023 ist sie gestorben an den Folgen von ihrer veganen Ernährung mit 39 Jahren, mit extremen Mängeln und Untergewicht. Irrsinnig tragisch, irrsinnig traurig, aber ich finde es halt auch wahnsinnig traurig, dass sie diesen Schwachsinn verbreitet hat. Ihr seht schon, worauf das rauslaufen wird heute mit der veganen Ernährung. Aber gehen wir es trotzdem der Reihe nach durch. Also, zur heilt alle Krankheiten, Rohkost, wie sagen Sie, aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und enthält die wichtigen Enzyme in der Nahrung. Also es ist jetzt einmal so, die wichtigen Enzyme in unserem Körper stellen wir selber her. Und Enzyme sind grundsätzlich Proteine und davon werden die meisten einfach verdaut, wenn wir sie essen. Also die kommen nicht wirklich bei uns an. Also da mag ein bisschen was dran sein, aber die lebenswichtigen Enzyme, die kommen nicht aus der Rohkost. Und auch wenn Rohkost wahnsinnig wichtig für uns und wahnsinnig gesund ist, das ist nicht, was die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und bringt auch nichts. Kochen, ich sag's, hab's öfters in den letzten Folgen gesagt, Kochen ist nicht unser Feind. Es gibt inzwischen wirklich ernstzunehmende Theorien, die sagen, der Mensch ist zu Menschen geworden, weil wir gelernt haben, Nahrung zu garen, also zu kochen. Wenn wir das nicht gelernt hätten, hätten wir unser Gehirn nicht ernähren können, hätten wir nicht mehr Energie zur Verfügung gehabt, um unser Gehirn zu ernähren. Dein Gehirn braucht ein Viertel bis ein Drittel der Kalorien, die du pro Tag isst, frisst quasi dein wahnsinnig hungriges Gehirn auf. Und das heißt, wir hätten nicht so ein großes Gehirn entwickeln können, wenn wir uns nur von Rohkost ernährt hätten, weil das eben sehr viel mehr Verdauungsarbeit braucht und dann weniger Nährstoffe ankommen, nämlich weniger Nährstoffe. Und dann geht es darum, sagt, ja, aber okay, weniger Kalorien und Kohlenhydrate und Fett, aber was ist mit den wichtigen sekundären Pflanzenstoffen? Also so wie Lycopin, ja, das in den Tomaten drinnen ist. Was ist denn damit? Und dann, wenn man nachschaut, ist es so, dass je mehr die Rohkost essen, umso weniger Lycopin haben sie im Blut. Spannend, oder? Weil es nämlich so ist, dass Lycopin einer der Stoffe ist, der besser verfügbar wird für den Menschen, wenn wir die Tomaten, falls ich das nicht dazu gesagt habe, sind Tomaten, wenn wir die Tomaten kochen und wenn wir sie konzentrieren, das heißt Tomatenmark und Tomatensoßen und Tomaten, diese ganzen Pastasoßen, die haben das extrem bioverfügbar drinnen, aber nicht der Tomatensalat. Und wenn du dich nur roh ernährst, hast du weniger. Da ist gestanden ein Mangel. Mangel, man hat keinen Lycopin-Mangel, aber man hat auf jeden Fall viel weniger drin als sonst. Also auch das stimmt nicht, ja. Oder auch Beta-Carotin. Aus Beta-Carotin wird Vitamin A gemacht. Und die hatten da teilweise recht wenig drin, obwohl sie unfassbare Mengen gegessen haben. Und die Aufnahme war direkt proportional mit dem, wie viel Fett sie gegessen haben. Also wenn sie Öle, Nüsse und Kerne da drin hatten, je mehr Fett sie gegessen haben, umso besser hatten sie es, aber auch noch recht, also weniger, weil du einfach Fett brauchst, um das aufzunehmen. Das ist, jetzt kommen wir zum nächsten. Und das ist nicht nur garen, sondern die Kombinationen von verschiedenen Nahrungsmitteln macht's aus. Es ist nicht so, dass wir aus Faulheit und Bequemlichkeit gelernt haben, Mahlzeiten zu kochen und zu würzen und zusammenzustellen. Das ist nicht, diese Gewürze haben oft alle eine Rolle, die machen es verdaubarer. Wenn du ein Fleisch marinierst, wenn du Senf dazu isst, das hilft der Verdaulichkeit der Nahrungsmittel. Und das Gleiche ist auch bei Gemüse. Wir wissen einfach, dass die Nährstoffe verschiedentlich aufgenommen werden. Und da gibt's eben schon, also verschiedene Rohkoststudien wurden da gemacht von 1999 bis 2008. Und also die 77% der untersuchten Rohköstler, die Rohköstler waren dort zwischen 70 und über 90% Rohkost, also nicht 100%, aber auch bis zu 100%, hatten chronisch niedriges Lycopin, hatten nur dann genug Vitamin A, wenn sie genug Fett konsumiert hatten, hatten einen massiven Mangel an B12, außer sie haben Supplemente genommen. Und was man sich auch angeschaut hat, und das finde ich ganz spannend, ist, ja, die hatten niedrigeres Gesamtcholesterin. Ja, die hatten niedrige Triglyceride. Aber zwei der Werte, die ganz wichtig sind für die Herzgesundheit, nämlich hohes HDL, also ein normaler guter Wert von HDL, dem unter Anführungszeichen guten Cholesterin, und Homozystein. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist auch ein Marker dafür, wie groß dein Risiko für Herzerkrankungen ist. War extrem erhöht. Also HDL war zu niedrig und Homozystein war extrem erhöht, was darauf hinweisen kann, dass sie ein extrem erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Abgesehen davon ist es so, dass die am Anfang relativ schnell viel abnehmen. Ja, es ist eine Mangelernährung, enthält kein Protein, nur noch nimmt man ab. Und das sind, glaube ich, so wie 8 oder 9 Kilo für die Männer und 12 Kilo für die Frauen. Dann kommt es eben dazu, dass die dann echte Mängel entwickeln. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Top Aussehen und wunderschöne Haut. Ja, die Haut strahlt, die Falten verschwinden, man sieht Jahre jünger aus. Das ist ein kurzfristiger Effekt und zwar deswegen, wenn ich dir heute verbiete, dass du je wieder Zucker, Pizza, Nudeln, frittiertes, Alkohol und Wurst essen kannst und deine Ernährung besteht aus Rohkost, dann wirst du dich wohler fühlen, wirst du gesünder, einfach deswegen, weil du isst weniger frittiertes und Zucker und Alkohol und Wurst. Das ist einfach eine Tatsache. Gleichzeitig isst du sehr viel Obst und Gemüse Und das enthält viel Wasser. Das heißt, du bist am Anfang gut hydriert. Es kommen natürlich auch Vitamine, Mineralien daher. Und es gibt einen kurzfristigen, recht positiven Effekt. Aber dann stellt der Körper irgendwann dann doch fest, dass da einfach auch Dinge fehlen. Da ist zu wenig Protein drin, da kommt zu wenig Energie an. Und das ist ein langfristiges Risiko, wo die sehr, sehr untergewichtig werden. Und dann hast du auch, dadurch, dass die Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden, weil eben nichts gegart ist, kann eben zu Zinkmangel und vor allem, also kann es auch zu Zinkmangel kommen, zu wenig Proteine. Das führt zu einer massivst beschleunigten Hautalterung, zu Falten, zu Abbau von Kollagen, weil das braucht man eben für das alle Sachen, teilweise auch zu Haarausfall und solche Sachen. Also von dieser, da gibt es eine andere Rohkoststudie von 1999, also wir wissen das schon sehr lange, ein Drittel der weiblichen und männlichen TeilnehmerInnen unter 45 Jahren litten unter erheblichem Untergewicht. Und ich weiß, dünn, und wir haben jetzt leider, aus irgendeinem Grund kommt jetzt wieder dieses wahnsinnig magere Schönheitsbild leider auf uns zu. Ich dachte, das haben wir in den 90er Jahren hinter uns gelassen, aber okay. Jetzt wird es uns wieder vorgegaukelt, dass Frauen untergewichtig sein müssen und wandelnde Skelette. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn ihr euch erinnert, wie wir über BMI geredet haben, habe ich gesagt, dass Untergewicht gefährlicher ist als leichtes Übergewicht. Erst bei Fettleibigkeit, irgendwann bei, so schon bei Adipositas Typ 1 und 2, da fangen sich dann die Risiken angleichen an. Aber Untergewicht ist echt gefährlich. Ja, wie gesagt, diese Rohkost-Influencerin ist dann auch daran gestorben. Reden wir noch über die Hormone, Wechselbeschwerden. Ja, das Argument ist, Frauen, die auf Rohkost haben keine Menstruations- und Wechseljahre-Beschwerden. Weil sie oft keine Menstruation haben. Also es ist so, so eine Mangelernährung zu haben, führt dazu, dass dein Körper Hormone runterfährt. Er sagt, du kannst kaum überleben, du kannst jetzt unmöglich schwanger werden. Weil wir können uns das nicht leisten, dann sterben wir beide. Also Mutter und Kind, das machen wir nicht. Und deswegen, Achtung, ich muss die Prozentsätze raussuchen. 30% der Frauen im gebärfähigen Alter haben bei dieser Rohkosternährung ihre Periode komplett verloren. Je höher der Rohkostanteil in der Ernährung war, umso wahrscheinlicher war das. Also je höher die zwischen 70% und 100%, je mehr die an 100% dran waren, also 100% Rohkost, umso wahrscheinlicher war es, dass sie gar keinen Zyklus mehr hatten, weil der Körper den eingestellt hat, weil mit dieser Mangelernährung kann er das nicht. Abgesehen davon waren sie untergewichtig. Das macht der Körper dann auch. Ja, also diese Schwankungen, ja, du hast vielleicht keine Regelbeschwerden, weil du keine Regel hast. Du hast gar keinen Zyklus mehr. Und deswegen, ich bin total dafür, dass man die Wechselbeschwerden, das alles mit gesunder Ernährung unterstützt, aber nicht, indem wir sie in eine massiven Mangelernährung schicken. Ja, wir wissen auch, dass wenn man so viel abnimmt, wenn man Proteinmangel hat und in dem Fall auch alle möglichen Mineralienmängel, dann führt es auch zu Osteopenie, die Vorstufe von Osteoporose. Also dieses Risiko von Knochenbrüchen steigt, auch bei jüngeren Frauen, nochmal verstärkt im Wechsel. Über die wochenlangen Saftkuren, die dann noch erwähnt wurden, brauche ich jetzt hoffentlich nichts mehr sagen. Die habe ich schon vor kurzem mal erwähnt. Das macht das Ganze noch viel schlimmer, aber einfach ein totaler Horror. Also, das Fazit von der rohveganen Ernährung ist, etwas Rohes zu essen ist toll für uns. Wir sollten immer oder öfters oder meistens einen Teil auch was Rohes essen. Ideal wäre es, wenn du jeden Tag ein bisschen rohes Gemüse, vielleicht fermentiertes und gekochtes, gegartes isst. Ja? Das muss jetzt nicht jeden Tag immer gleich sein, aber Abwechslung zu haben ist super. Überleg dir mal, weil wir das einfach die Nährstoffe unterschiedlich aufnehmen, je nachdem, wie sie kommen. Und in Wahrheit ist es so, dass Rohkost ist nicht leichter verdaulich und es ist nicht besser verfügbar, sondern es ist eigentlich ein bisschen härtere Arbeit für den Körper. Denkt ihr mal, falls ihr Schonkost, wenn jemand krank und schwach ist, was gebt ihr dem? Karottensalat und Selleriestangen? Oder kriegen die Breie und Suppen und Dinge, die gekocht und gegart sind? Und ich weiß nicht, wer das vielleicht noch nie gemacht hat. Schonkost ist immer gegart. Es gibt die rohe Schonkost. Die können sicher dazwischen mal was essen, wenn sie es vertragen. Aber Schonkost ist nicht roh, weil es schwieriger für den Körper ist und weniger rauskommt. Und wenn jemand schwach ist und du willst die Nährstoffe möglichst gezielt in den Körper bringen, fängst du nicht mit Rohkost an und auch nicht mit Saftkur. Es hat eben einen Vorteil, manche Sachen werden durch Hitze zerstört, Vitamin C zum Beispiel, aber in der gleichen Karotte, im Apfel, wie auch immer, kommen dann Dinge, die dann besser verfügbar werden und sie besser aufgenommen werden. Deswegen ist es gut, sie in verschiedenen Formen zu essen und sie roh und gekocht zu essen. Also ich habe überhaupt nichts, ich bin ein totaler Verfechter von rohem Gemüse und Salat und solchen Sachen. Ich bin ein absoluter Gegner von erstens veganer Kost auch, aber vor allem roh vegane Kost. Das ist ein, also nein, bloß nicht, wegbleiben. Ja? Und die Effekte, die jetzt, ja, ich habe so, aber ich fühle mich wirklich viel toller. Ja, ja, kurzfristig auf jeden Fall, weil erstens der Mensch überlebt auch kurzen Mangel ganz gut. Dann gibt's auch die Hungereuphorie, die kommt, weil er viel zu wenig isst. Dann ist man so leicht euphorisch, Teil des Körpers, der das macht. Aber die positiven Effekte, die ihr habt, ist durch weniger Zucker, weniger Alkohol, weniger Wurst, weniger Frittiertes und nicht, weil es 100% roh ist. Ja, das ist eben, das ist wieder dieser Trugschluss. Nur weil es gleichzeitig auftritt, heißt nicht, dass es eine das andere verursacht hat. Und wenn ihr einfach euch besser ernährt und auch Rohkost dabei habt und weniger Alkohol und weniger Zucker und weniger Frittiertes und weniger Wurst esst, dann habt ihr positive Effekte. Aber dazu müsst ihr nicht eure Ernährung auf ganz roh und ganz vegan umstellen. Im Gegenteil. Bleibt mir bitte weg davon. Wenn ihr andere solche Hypes im Internet seht oder Fragen habt und die mir schicken wollt, schickt sie mir jederzeit gerne an podcast@faustformel.com per E-Mail oder kommentiert auf Spotify, auf YouTube könnt ihr kommentieren. Schreibt mir das drunter, ich schaue mir das an, das kommt auf meine Liste. Und dann tue ich immer so, habe ich eine Fragenliste und über die könnt ihr abstimmen. Und zwar, wenn du für meinen Newsletter angemeldet bist, und das solltest du unbedingt sein, der ist kostenlos, kriegst du einmal pro Woche den Newsletter mit einem Rezept und einem Artikel. Und eine zweite E-Mail, da komme ich dann mit dem Thema des der neuen Folge, die gerade online gegangen ist. Und in dieser E-Mail ist auch der Link für die Abstimmung. Und jetzt ist es so, dass ihr stimmt's ab, ich schaue mir das an, dann nehme ich ein, zwei Themen raus, die ich aufnehme. Und dann tue ich wieder neue dazu, weil ich habe viel zu viele Fragen. Ich kann die nicht alle gleichzeitig drauf tun. Das heißt, es ändert sich ständig. Bitte schaut's regelmäßig rein und stimmt neu ab, dann rutschen eure Themen nach oben. Was uns zum nächsten Hype oder Top oder Hop oder Top oder Flop der Woche, wie wir es nennen wollen, Hype oder gute Idee, das Gluten. Die Nirvana schreibt, ich würde mich freuen, wenn du eine Folge zum Thema Gluten aufnehmen würdest. Ich habe selber keine Glutenunverträglichkeit, achte aber darauf, Gluten zu meiden. Mich würde interessieren, was sind die Vorteile und welchen Bedenken es gäbe, wenn man keine Unverträglichkeit hat und sich trotzdem überwiegend glutenfrei ernährt. Ich frage das auch in Bezug auf die Ernährung meines Sohnes, der 3 Jahre alt ist und auch keine bekannte Unverträglichkeit hat. Ich überlege nämlich auch, bei ihm eine vorwiegend glutenfreie Ernährung einzuführen. Gäbe es etwas, worauf man achten oder bedenken sollte? Genau, das ist eine super Frage, weil es gibt einfach immer mehr, die sagen, ja, na, ich bin auch glutenfrei. Und die Frage ist, warum bist du das? Also erstens einmal sagt man Gluten oder Gluten, es heißt Gluten. Ich glaube, das Gluten kommt aus dem Englischen. Weil dort wird so ausgesprochen, aber es ist ja ein chemischer Begriff und deswegen heißt es Gluten, falls euch das fragt. Und Gluten ist ein Eiweiß, das in vielen Getreiden vorkommt, nicht in allen, ist einfach ein Eiweiß. Und wir wissen Proteine, wir sind ja eigentlich Fans von Proteinen und Gluten ist ein ganz wichtiges Eiweiß in den meisten Getreiden. Oft hört man auch, das ist das Klebereiweiß und es ist so, als wäre es negativ, es ist ein Klebstoff drinnen. Erstens ist es nicht in Klebstoff drinnen. Und ja, aber die Tatsache, dass es ein Klebereiweiß ist und so genannt wird, ist nichts Schlechtes und heißt nicht, dass es dich in irgendeiner Form verklebt. Das wird ganz oft, hört man, das ist ein totaler Blödsinn. Wer schon mal Brot gebacken hat oder irgendwas, was man kneten muss als Teig und ihr wisst, ihr macht es mit Weizenmehl und ihr lässt es stehen und das Mehl kann quasi das Wasser ordentlich aufsaugen und so ein bisschen das Gluten eben entwickeln, das kann dann sich so quellen und ihr fangt dann an, diesen Teig zu kneten, dann ist der sehr elastisch. Also oft ist es, wenn man auseinanderzieht, zieht er sich wieder zusammen. So ein bisschen wie ein Gummiball. Wenn ihr das Gleiche aber macht mit zum Beispiel Roggenmehl, es enthält viel weniger Gluten, dann bleibt es so eine breiige Sache. Es hält schon zusammen, aber es wird lang nicht so elastisch, nicht so gummiartig. Und warum das wichtig ist, ich sehe schon, wie ihr bei euch eher alle die Krise kriegt bei gummiartig und sicher schädlich, wenn ich das esse, ist es alles nicht, ist das, dass das eben eine Struktur bildet, die, wenn dann im Ofen, quasi in dem Teig drinnen, warum der aufgeht, ist, weil da kleine Luftblasen, also ich sage jetzt mal Luft, das ist glaube ich CO2 meistens, aber da werden einfach Gase, kleine Bläschen gebildet, Luftblasen. Und wenn diese Luft nicht entweichen kann, dann geht der Teig auf. Und dadurch, dass wir dieses, in Anführungszeichen, Klebereiweiß haben, dass es eben diese feste Struktur gebildet hat, sperrt der Teig, das Gluten, die Luft im Teig ein und dann geht es besonders auf. Und wer schon mal, wie gesagt, Brot gebacken hat, wird feststellen, dass ein Roggenbrot nie so aufgeht wie ein Weizenbrot, weil Roggen viel weniger Gluten enthält. Das ist die Antwort. Das macht aber nicht besser oder schlechter. Das ist nur die Antwort, warum das nicht so aufgeht. Ja, wer wissen will, was glutenfrei ist, das ist beim Getreide, ist es also Reis, manche davon sind Pseudogetreide, botanisch gesehen, Reis, Buchweizen, Mais, Quinoa, Hirse, Amaranth und gewisse Hafersorten. Es hat irgendwas mit Verunreinigung zu tun. Nicht alle Hafersorten sind glutenfrei. Das wären die glutenfreien Getreide oder Pseudogetreide. Und alle anderen enthalten verschiedene Mengen an Gluten. Gluten ist absolut nichts Schlechtes. Es ist ein Protein. Und da gibt es sogar, du kannst sogar pures Gluten kaufen, um es als Fleischersatz zu essen. In der asiatischen Küche ist das Seitan. Also wenn ihr das seht, das ist reines Gluten. Ja. Also, was würde dafür sprechen, kein Gluten zu essen? Und die meisten von euch haben das vielleicht schon mal gehört. Da gibt es diese ganz schwere Unverträglichkeit. Das ist die Zöliakie. Das ist eine ganz schwere Autoimmunerkrankung, meistens genetisch. Und da reagiert der Darm auf das Gluten so, dass die Darmzotten, also die Oberfläche quasi wirklich verletzt und zerstört wird. Und die Oberfläche sich reduziert und dadurch die dann immer schlechter Nährstoffe aufnehmen können. Das ist ein ernsthaftes Problem und die müssen Gluten auch in den kleinsten Mengen absolut meiden. Und das ist, meiden heißt in dem Fall, die können oft meistens, oder ich glaube alle, bin keine Expertin für Krankheiten, aber was ich gehört habe von Zöliakie-Patientinnen ist, die können nicht mal ein Stück Brot, ein glutenfreies Brot essen, das im gleichen Toaster getoastet wurde, wie vorher ein glutenhaltiges Brot. So empfindlich sind das, so kleinste Spuren. Ja? Und die müssen es meiden, das ist ganz wichtig für ihre Gesundheit, weil es schadet ihnen, wenn sie es essen. So. Darüber hinaus gibt es eine Weizenallergie. Das heißt aber nicht, das hat mit dem Gluten nichts zu tun. Ihr könnt auf Weizen, auf Dinkel, könnte man theoretisch allergisch sein und dann könnt ihr nur diesen Weizen nicht essen, aber alle anderen glutenhaltigen Getreide trotzdem, weil es hat mit dem Gluten nichts zu tun, ihr reagiert auf irgendwas in diesem Getreide. Dann gibt es seit ein paar Jahren die sogenannte Nicht-Zöliakie-Gluten- oder Weizensensitivität. Und das ist eins der am meisten überdiagnostizierten Dinge überhaupt. Und da gibt es auch ganz spannende Studien dazu, wo man Leute genommen hat, die sagen, die haben das. Das tun wahnsinnig viele, tun sich das selbst diagnostizieren und lassen einfach sicherheitshalber Gluten weg. Und da muss ich mich ein bisschen selber an der eigenen Nase nehmen, dass ich oft, wenn Menschen abnehmen wollen und es geht nichts weiter, wir oft damit gearbeitet haben, dass es vielleicht Unverträglichkeiten sind und gesagt habe, ja, lass einfach mal auf Verdacht das weg und schau, wie es dir geht. Und vielen geht es dann besser. Und dazu kommen, warum es ihnen besser geht, ist der gleiche Effekt wie bei der Rohkost, weil ihr plötzlich nicht mehr unbedacht irgendwelche Weckerl und Nudeln und Pizza und Fastfood und solche Sachen essen könnt, sondern ihr müsst drüber nachdenken, was ihr jetzt esst und wo es herkommt und es wird öfter frisch gekocht. Das heißt, der kurzfristige Effekt, der war mir schon klar, dass der da sein wird und dann machst du eine Challenge und dann muss jedes Mal die gleiche Reaktion rauskommen. Wenn du nämlich das isst und manchmal hast du eine Reaktion, aber manchmal nicht, dann ist es nicht die Ursache gewesen. Und da gab es eben eine Untersuchung, da haben sie geschaut, und zwar haben sie Leute genommen und denen haben sie zuerst 2 Wochen eine Ernährung gegeben, die FODMAP reduziert war. FODMAP sind bestimmte Ballaststoffe und dann ging es denen durch die Bank alle besser. Und dann haben sie denen eine Woche lang verschiedene Sachen gegeben, entweder Gluten, viel Gluten, wenig Gluten, ein bisschen mit Molke reingemischt oder Molke in der Kontrollgruppe, weil die haben Kapseln gekriegt, damit das alles gleich ausschaut. Und dann haben sie geschaut, wer welche Symptome hat. Die hatten alle davor von sich selber oder anders diagnostizierte offizielle Glutenunverträglichkeit. Und durch die Gruppen war kein Zusammenhang mit der Glutenmenge herzustellen. Es waren 3 Leute von, glaube ich, 37, die hatten Symptome, die man einer Glutenunverträglichkeit zuschieben könnte. Aber dann haben sie gemacht 2 Wochen Washout, heißt es. Das heißt, sie haben 2 Wochen das nicht gegessen. Und dann haben sie in eine andere Gruppe geschmissen und noch einmal gechallenged. Und dann war überhaupt nichts mehr übrig. Und die Symptome ist eine Sache. Man hat es auch im Stuhl und im Blut kann man da Marker messen, um zu schauen, ob es diese Reaktion gibt des Immunsystems. Und da war nichts zu messen. Es war keine Korrelation da. Das heißt, die meisten Leute, die herumlaufen, die kein Gluten essen, gibt keinen guten Grund dafür. Und die haben auch, ich sage jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Ja, die gibt's absolut. Aber viele, das ist so eine ganz häufige Selbstdiagnose und dann lassen sie das alles weg. Also warum glaubt man, dass es besser ist? Das meiste ist eben, ich habe es weggelassen, mir ging es besser. Und das ist wieder dieser Rohkost-Effekt ist, ja, weil du die Dinge, die du einfach nebenbei unbewusst und viel gegessen hast, von Keksen, von Pizza, von Fastfood, von diesen ganzen Sachen, nicht essen kannst. Und fast alle Nährungsveränderungen sind am Anfang wirkungsvoll und positiv. Egal, wie idiotisch sie sind. Weil der Anfang ist einfach so, plötzlich machst du dir mehr Gedanken übers Essen. Plötzlich musst du bewusster essen. Viele essen langsamer. Man muss oft mehr frische Sachen zubereiten. Und dann führt man und man lässt eben gewisse Dinge, die man eben so unbedacht und nebenbei in sich reingestopft hätte, weg. Und plötzlich, und das alleine führt dazu, dass man sich besser fühlt, und dann schiebt man das wieder quasi, sagt, das war die Ursache, ich habe es ja gesagt, ich vertrage kein Gluten. Also das ist das Erste, was man macht, und dann hat man eben diese mit der Studie bewiesen, das liegt aber nicht daran. Und das andere war aber, dass man sich angeschaut hat, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, würde was dagegen sprechen? Und dann lassen sie es halt weg, ist ja egal. Und dann gibt es zwei Sachen, die dagegen sprechen. Und das Erste ist eine große Übersichtsarbeit. Ihr wisst, also Beobachtungsstudien, nicht Übersicht, aber eine Beobachtungsstudie. Ich sage, ihr wisst immer, Beobachtungsstudie, also wo ich abfrage, was die Leute essen, und dann warten wir 20 Jahre und schaut, wer tot umfällt. Die sind sehr problematisch. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wo es der Zusammenhang ganz gut dokumentierbar wäre, weil Leute, die glutenfrei essen, bleiben dabei. Das ist nicht etwas wie, manchmal esse ich 3 Eier pro Woche, manchmal esse ich keine Eier, manchmal esse ich 5 Eier, sondern glutenfrei, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, das hält man, glaube ich, über längere Zeit durch oder bei. Und da haben sie nachgeschaut und haben sie ihm gesagt, welche Zusammenhänge gibt's. Und dann hatten die Glutenfreien erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen, also Herzinfarkte und Hirnschläge und solche Sachen, weil in dem Moment, wo du dich glutenfrei ernährst, isst du sehr viel weniger Vollkorngetreide, also Ballaststoffe natürlich auch, aber da sind auch B-Vitamine drin, da sind viele Dinge drinnen, die eben dann in den glutenfreien Produkten nicht drinnen sind. Ich habe auch vorher erzählt, glutenfreie Produkte herzustellen ist, also ich habe erzählt, dass es der Teig nicht so schön aufgeht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt wollen die aber den Menschen, die wirklich Gluten weglassen müssen, Zöliakie-Patientinnen, Produkte geben, die ein ähnliches Mundgefühl haben, sich ähnlich anfühlen beim Essen und verwendet werden können. Eben Nudeln und Pizzateig und Toastbrot und solche Sachen. Und das ist sehr schwierig, weil eben das Gluten dir hilft, dass das Teig aufgeht. Und jetzt müssen die herumdoktern, dass sie das schaffen. Und es gibt sicher sehr gute Produkte. Aber die sind sehr viel stärker verarbeitet. Es sind natürlich sehr viel weniger Ballaststoffe drin, oft mehr Zucker, mehr Fett. Das sind hochverarbeitete Produkte, damit die eben ein ähnliches Mundgefühl haben. Aber das geht mit Nährstoffmängeln einher. Da ist weniger drin, als wenn ihr vollkommen gegessen hättet. Also, und das ist, scheint das Argument zu sein, warum dann Menschen, die eben das über lange Jahre machen, sogar ein erhöhtes Risiko haben. Aber da kommt noch was anderes dazu, was ich total wichtig finde. Und das ist das, dass je mehr Vielfalt wir in der Ernährung haben, umso mehr lernt der Körper. Also der Körper, ihr habt auch sicher schon gehört, dass der Großteil des Immunsystems sitzt am Darm. Und es hat auch damit zu tun, dass der Körper dort lernt, was wir tolerieren, also was wir akzeptabel finden, was keine Gefahr für uns ist. Und es hat mit den Darmbakterien zu tun, da kommen diese Sachen daher und dann lernt das Immunsystem ja alles gut, vertragen wir. Und deswegen ist es, und je mehr wir dem ausgesetzt sind, umso mehr verschiedene Toleranzfaktoren quasi haben wir. Und wenn du jetzt etwas komplett weglässt, dann erhöht das das Risiko, dass du, wenn du es mal erwischt, darauf reagierst. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn jemand heutzutage eine Nussallergie hat, und Nussallergien können ja, eine echte Allergie kann ja lebensbedrohlich sein. Und früher hat man dann gesagt, okay, alle Nüsse, alles, was ausschaut wie eine Nuss, lässt du ganz streng weg. Und heute weiß man, dass das Risiko erhöht, dass es, wenn das nächste Mal dann jemand mit einer Nuss in Kontakt kommt, der allergische Anfall stärker wird und gefährlicher wird. Und deswegen, und das sind so Sachen, medizinische Betreuung hat mit mir nichts zu tun, also das gehört auch in medizinische Hände, Diabetologinnen oder Ökotrophologinnen in Deutschland, die damit gezielt arbeiten, und die sorgen inzwischen dafür, dass man so viel wie möglich von den Dingen drin lässt, die keine Reaktion auslösen. Also da gibt's Menschen, die haben eine echte Haselnussallergie, aber zum Beispiel in der verarbeiteten, gekochten, gegarten Version, wie es in Nutella ist, vertragen sie es. Und da hätte man früher gesagt, lass sich jetzt halber alles weg. Und heute sagt man, nein, 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 die Version, die du verträgst, lass unbedingt drinnen, weil das hilft dem Körper, deine Toleranz zu erhalten, sodass die jetzige Allergiereaktion vielleicht nicht lebensbedrohlich ist. Und wenn wir sie weglassen, kann es sein, dass sie dann durchs lange Weglassen die Toleranz noch weiter sinkt. Und dann das nächste Mal, dass ein lebensbedrohlicher Anfall wird. Und damit sind wir jetzt bei der komplizierten Antwort zum Thema, sollte dein 3-Jähriger glutenfrei ernährt werden, obwohl er keine Unverträglichkeit hat, Nein, um Gottes Willen, bitte bloß nicht. Ja, und das heißt es nicht, dass ihr jetzt verzweifelt euren Kindern jeden Tag Gluten reinstopfen müsst. Das hat damit nichts zu tun. Was ich sagen will, ist bitte Vielfalt, verschiedene Dinge. Alles, was man vertragt, bitte unbedingt essen. Je mehr Vielfalt, umso besser. Es gibt überhaupt keinen Grund für jemanden, der keine echte Unverträglichkeit, Allergie oder Zöliakie hat, Gluten oder Getreide wegzulassen. Und deswegen esst so viel Vielfalt ihr könnt, möglichst Vollkorn, lasst alles drinnen. Und bitte macht keine einseitige Ernährung für eure Kinder. Also und vor allem keine Eigendiagnosen. Also es ist einfach so, ja, ich habe auch gesagt, probiert es aus und challenget euch, da kann schon was dran sein, dass man mal sagt, ich lasse es mal 5 Tage weg und schaue, ob ich zum Beispiel der Wasserstau komplett weg ist und dann esse ich mehr davon als sonst und dann müsste ich aber relativ deutliche, starke Symptome kriegen. Und wenn du die dann jedes einzelne Mal hast und jedes Mal die gleiche Reaktion, dann wird es sich lohnen, das medizinisch abklären zu lassen. Aber nicht, ich habe mich 3-4 Tage besser gefühlt und dann manchmal habe ich Reaktionen, manchmal habe ich nicht Reaktionen, dann kommt es nicht davon. Sonst hättest du die gleiche Reaktion, jedes einzelne Mal. Und dann kann man, sucht euch medizinische Betreuung, um es abklären zu lassen, aber lasst nicht ganze riesige Lebensmittelgruppen über längere Zeit weg. Und es ist sicher okay, wenn man Weizen weglässt, wenn man Dinkel und Roggen und andere Sachen isst. Aber alle Getreide auszuschließen aufgrund von einem Verdacht über lange Zeit kann auch problematisch sein. Aber die Regalfrage der Woche, die passt heute dazu. Nämlich es geht um eine glutenfreie Getreidealternative, das Thema Buchweizen. Da habe ich mehrere Fragen gekriegt. Aber hier ist die von, die Barbara wollte es wissen und die Andrea wollte wissen, ihr wisst ja die Faustformel, wir haben Proteine, Handtellergröße Proteine, eine Faust Kohlenhydrate, 2 Fäuste Gemüse, das ist eine Mahlzeit nach der Faustformel. Ich verlinke euch gerne auch das Poster in den Shownotes, wo das ein bisschen erklärt wird. Und jetzt wollt ihr wissen, zählt es dann zur Stärkefaust oder zu den Proteinen? Und wie gesund ist es? Ist es empfehlenswert? Was macht er mit dem Blutzucker überhaupt? Und irgendjemand von den beiden, ich weiß nicht, hat auch gesagt, wieso gibt es im Foodplan meiner Rezepte-App mit knapp 1000 Rezepten kein einziges Rezept mit Buchweizen? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort dafür und die ist, die Rezepte sind die, die mir gerade einfallen und die ich oft selber gekocht habe oder die andere in meinem Team gekocht haben oder die Kundinnen gekocht haben und toll fanden. Und wir sind offensichtlich alle nicht auf die Idee gekommen, Buchweizen zu verwenden. Ich habe es mal ganz früher, gab es mal ein Rezept, ich habe es mal irgendwann in den Fernsehsendungen verwendet und dann war so, war ich kein wahnsinniger Fan von der Zubereitung und vom Geschmack. Das war okay. Und dann habe ich es irgendwann wieder aufgegeben. Spricht nichts dagegen. Es ist ein wunderbares Nahrungsmittel. Botanisch gesehen ist es kein Getreide, sondern ein Pseudogetreide. Es ist von Natur aus glutenfrei. Es hat sehr viele Ballaststoffe und auch für ein Getreide sehr viel Protein. Also 10 bis 13 Gramm. Das ist für ein Getreide echt viel. Und ganz überraschend ist es vielleicht für ein Getreide, es ist ein bisschen wie der Quinoa, es hat alle Aminosäuren und hat eine sehr hohe Eiweißwertigkeit. Und zwar wesentlich höher als Hülsenfrüchte, was ja normalerweise, sind ja Getreide unter den Hülsenfrüchten, und also ich sage jetzt nicht wie Hühnerfleisch, aber es nähert sich so ein bisschen, also der Eiweißqualität, extrem hohe Eiweißqualität und lässt den Blutzucker deswegen auch langsamer ansteigen. Also es spricht einiges dafür, wenn euch das schmeckt, mehr Vielfalt in die Ernährung zu bringen und Buchweizen einzuführen. Wie gesagt, Vitamine, bioaktive Pflanzenstoffe sind drinnen. Es soll auch ein bisschen antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Auch wieder hier, wie bei allen getreideähnlichen Dingen, einweichen, ein bisschen mit Keimen und Fermentieren soll die Verfügbarkeit erhöhen. Aber macht euch keinen Stress. Dazu möchte ich nochmal was sagen. Weil ich weiß, wir sagen, zum Beispiel könnt ihr euch erinnern, die Chia-Samen, ich sage, ja, die werden noch besser, wenn man das macht und das macht. Und dann habe ich so in den Kommentaren gesehen, dass ich so, ja, das ist alles zu mühsam. Und was ich machen will, dieses Ding hier heißt einfach besser essen. Ja, es geht nie darum, dass wir es nur dann machen können, wenn wir es perfekt machen. Das ist so wie, natürlich kannst du Zwiebeln essen, ohne sie davor 5 Minuten stehen zu lassen. Aber wenn du sie eh stehen lässt und wenn das einfach ist, dann erhöhst du den Wert ein bisschen mehr. Und es ist so wie, Buchweizen ist trotzdem toll. Und ja, manchmal, wenn du Zeit hast und dran denkst, dann lässt ein bisschen einweichen, tust ein bisschen Löffel Joghurt rein, um ein bisschen quasi zu fermentieren, unter Anführungszeichen. Und dann wird er noch besser. Aber das heißt nicht, dass wir diese permanente Optimierung, dieser Perfektionismus, der ist mir erstens komplett wurscht und ich will auch nicht, dass es hier so rüberkommt, wenn ich euch Tipps gebe, wie man es verbessert. Ja, das heißt nicht, dass es anders nicht machen solltest. Um Gottes Willen, ich habe keine Zeit gehabt, die Haferflocken einzuweichen. Das bringt dann gar nichts, wenn ich sie esse. Totaler Blödsinn. Aber wenn ihr eh Zeit habt und ihr habt ein gutes Argument, warum ihr es am Abend vorher schon macht, ist doch toll. Oder wenn ihr Lust und Zeit habt und die Chiasamen in die Kaffeemühle haut, ist es toll. Und manchmal tut es nicht. Und dann haut es einfach nur so rein und die Quellen mit ist auch gut. Und deswegen bitte lasst euch von diesen Tipps, die klingen oft so wie einen Anspruch auf Perfektion. Und es ist nie damit gemeint, ich muss mich nur selbst immer an der eigenen Nase nehmen und schauen, dass ich es auch immer dazu sage, weil für mich ist es total selbstverständlich, dass ich das so meine. Und wenn ich das dann selber so höre, denke ich mir, das klingt aber echt so, als wäre es nur so überhaupt möglich. Ja? Deswegen, also diese Tipps sind Tipps, wie man es noch besser machen kann, aber das heißt nicht, dass es anders schlecht ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, Buchweizen ist ein tolles, ich sage jetzt Getreide, das ist kein Getreide, ist ein tolles Getreide, es ist glutenfrei, was für gesunde Menschen komplett, wie man schön sagt in Österreich, komplett Blunzen ist, ob ihr das esst, drin ist oder nicht. Ihr esst es oder auch nicht. Es kann dem Blutzucker helfen, es lässt ihn nicht so stark ansteigen, es hat viele Ballaststoffe und alles gute Dinge. Also tolles Lebensmittel. Und wenn ihr mir ein Rezept schickt, das gut schmeckt, dann tue ich es auch sehr gerne in den Foodplan rein. Ich habe nur keine, müsste ich jetzt mal Buchweizen kaufen und mich damit auseinandersetzen. Mal schauen, ob ich dazu nicht viel zu faul bin und immer die gleichen Sachen koche, wie jeder andere auch. Angeblich kocht der durchschnittliche Haushalt circa maximal 12 verschiedene Gerichte übers Jahr. Nicht mehr. Gute Küche, schlechte Küche, maximal 10 bis 12. Wir kochen alle immer das Gleiche. Und jedes Mal, wenn ich mir dann denke, ich brauche mal wieder neue Ideen, was anderes, dann war das früher so wahnsinnig mühsam, das aus einem Kochbuch herauszusuchen und dann umzurechnen auf die Menge, die ich brauche und die Einkaufsliste zu schreiben. Und genau deswegen und daraus ist dann der Foodplan entstanden. Weil du einfach reingehst und sagst, ah, das schaut gut aus, dann swipest es nach rechts und dann ist es auf deinem Plan und drückst auf den Knopf und kriegst die Einkaufsliste umgerechnet auf deine Haushaltsgröße. Und dann ist es sehr, sehr viel einfacher, mehr Vielfalt in die Ernährung zu bringen. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch unbedingt die Foodplan-App ab. Wir verlinken sie in den Shownotes. Aber Faustformel 3S, mein Online-Kurs, hilft euch einfach dabei, einen entspannten Zugang zu gesunder Ernährung zu kriegen. Erstens auch einen Heißhunger abzustellen und das Sättigungssignal zu normalisieren, aber dann eben nach und nach immer wieder leicht bessere Gewohnheiten im Leben einzubauen, sodass es total selbstverständlich wird, dass ihr einfach gar nicht mehr drüber nachdenkt und ihr macht es so. Also wenn euch das interessiert, dann schaut euch unbedingt auch das Faustformel 3S an. Darüber hinaus schickt mir eure Fragen, lasst mir ein Like da, abonniert alle Kanäle, die ihr irgendwo seht, teilt die Sachen bitte, das hilft dem allmächtigen Algorithmus, damit mehr Menschen davon erfahren, was wir hier tun. Und ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, Baba.